Einen wunderschönen guten Abend, Morgen, Mittag, wann immer ihr das hört nach da draußen. Und willkommen bei Commander Kompass. Ich sitze hier gemütlich mit meinen zwei Co-Hosts, darf ich jetzt endlich sagen, Jochen und Freddy. Und ich freue mich ganz besonders, euch heute ein Thema näher zu bringen, was so ein bisschen was mit den Tops in Magic zu tun hat, aber vielleicht nicht denen, an denen ihr denkt, sondern nein, wir reden heute über die top beliebtesten Mechaniken in Magic laut EDH-Rack und reden darüber, wie man dagegen ankommt. Einen wunderschönen Abend euch beiden.
Hi. Ja, servus. Aber, ist ja auch nice, ja. Wenn die Leute dich noch nicht kennen. Marius ist jetzt unser neuer Co-Host. Der hat mitgewonnen. Und man muss halt sagen, die erste Folge, die ich gemacht habe und die wir mit zusammen gemacht haben, war komplett Freddy-zentrisch, mal wieder eine Folge. Eine der wirklich Monos. Da habe ich dich gleich ertränkt.
Ich hab das den anderen zwei das letzte Mal nach der Aufnahme gesagt. Es ist so schön, weil, wie gesagt, ich bin noch nicht so erfahren wie die zwei. Und es war genau das, was ich mir erhofft hatte. Ich sauge einfach Informationen von den beiden auf, die sie mir einfach in mein Gehirn reinflätzen. Das war sehr schön, es war sehr angenehm.
Tja, heute aber nicht, denn heute hast du quasi die ganze Arbeit gemacht und wir haben uns nur hingeflätzt. Mhm. Und man kann zu dem Thema ein bisschen sagen, es sind die Tops und ich habe mir ja angeguckt, was du so aufgeschrieben hast. Für mich sind da schon ein paar so Flops dabei, wenn ich die aufschlagen sehe auf der anderen Tischseite, ist so
Ich bin dabei euch. Wir haben euch heute die Top 7 der beliebtesten Mechaniken mitgebracht, aber eigentlich sollte es eigentlich nur Top 8 sein, weil die Top 1 verdrängt den ersten Platz von EDH-Rack doch dann für uns. Und zwar wird und bleibt die Top 1 für uns natürlich unser Sponsor. Ultimate Guard.
Jawohl. Da läuft sich einer ein. Die guten Boulder, Cortex Sleeves und die Katana Sleeves. Drei sehr geile Produkte, die man sich auf jeden Fall anschauen kann. Neue Playmats, vielleicht trefft ihr uns auch oder trefft mich sogar am 5. bis 7. Bei der Kaktus für Ultimate Guard, wo ich vor Ort bin in Leipzig. Mein Job wird halt sein, Neulinge anzulernen für Magic und ich weiß nicht, ob ihr es jetzt anhört, aber hey, wenn ihr mal vorbeikommen sollt und eh schon da seid, könnt ihr ja mal wenigstens Hallo an unseren Stand sagen. Und ja.
Ich hab sie im Radio gesehen.
Ja.
Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr keine Neulinge seid, euch so eine Fake-Brille und eine Fake-Nase aufsetzen und euch von Freddy trotzdem erklären lassen, wie alle möglichen Trading-Card-Games funktionieren. Ich hatte letztens erst, ich habe sie vorhin schon gezeigt, das hier sind schöne lilane Cortex-Sleeves. Ich habe gedacht, Jochen, du bist ganz schlau, du machst Belluna Grand Squall. Und dann habe ich gedacht, was kommt raus, wenn ich die Farben mische, also Temur. Und es gab die Farbe bei Ultimate Guard, aber es war so ein Ockerfarben, wo ich mir dachte, gut, also das passt. Das ist eigentlich eine schöne Farbe, aber ich wollte halt sowas, das so total leuchtet und mein Wunsch wurde erfüllt und gleichzeitig hat mein Kopf sich gedacht, das würde ich lieber für so ein Artefakt-Deck benutzen. Da habe ich irgendwas Lilanes genommen, für was gut zu einem Riesen passt, der aus den Wolken irgendwelche Dinge klaut.
Ist ja auch die royale Farbe für Belluna, was ja dazu passt.
Oh ja.
Genau. Ja, also auf jeden Fall, Grund, weswegen wir mit denen gesponsert sind, ist halt einfach, weil die mit die besten Produkte machen. Kann man nicht anders sagen. Und für mich ist halt ein großer ausschlaggebender Faktor, dass sie auch konstant sind. Weil ja, es gibt andere Marken, die machen auch gutes Zeug, aber es kommt teilweise auf einen Monat drauf an, ob man ein gutes Produkt bekommt oder nicht. Und ich muss halt sagen, bei Ultimate Guard habe ich bis jetzt noch keinen schlechten Batch bekommen, selbst persönlich.
Vor allem muss man auch dazu sagen, ich habe bisher noch keine Marke gesehen, die ihre Back-to-Earth, ihre nachhaltigen Produkte so durchziehen wie Ultimate Guard. Also ja, das ist auch etwas, wo man daran sagt, es ist einiges an Plastik, was da produziert wird mit den ganzen Sleeve und den Boxen, die man da braucht. Ich meine, ihr wisst, wie viel Karten wir haben. Manche mögen es gar nicht zugeben, wie viel. Wenn die alle in Plastik gepackt sind, da sollten wir alle ein bisschen auf unseren Fußabdruck achten.
Jawohl. Aber damit es nicht zum Fußabdruck ins Gesicht kommt, weil diese Top 7, die du ausgesucht hast, ja doch manchmal kontrovers sind, auch an Strategien, weil was populär ist, bekommt natürlich dann auch die dementsprechende Gegenreaktion. Und ich wollte dich nämlich bloß kurz fragen, weswegen hast du dieses Thema genau ausgesucht für heute?
Tatsächlich ist es etwas, wo ich sage, das ist das, was mich zu Magic gebracht hat. Es ist nicht ein, ich habe davor nicht viel Kartenspiele gespielt, deswegen will ich nicht sagen, andere Kartenspiele haben das nicht. Aber ich habe gesehen, wie viele verschiedene Arten und Weisen es gibt, deine Gegner, deine Gegnerinnen zur Weißglut zu treiben. Und früher oder später möchte ich auch mit jedem dieser Themen quasi ein Deck bauen. Und das ist so ein schönes Ziel, wenn man sowas hat. Okay, jetzt mache ich mein +1/+1-Counter-Deck, was immer noch mein Lieblingsdeck ist, weil Zahlen gehen hoch. Schön, das gefällt mir. Aber sowas wie Life Gain oder was mir auch gut gefällt, sind halt Spellslinger-Decks, die dann irgendwie kleinen Damage reinsnipen, jedes Mal, wenn du Instant or Sorcery Spell castest. Das sind alles Sachen, an die hatte ich nie gedacht. Und auf die bin ich jetzt gestolpert. Und deswegen wollte ich mal schauen, wie spielt man dagegen eigentlich? Ja.
Jawohl. Fangen wir doch mal gleich an. Denn was ist, hast du mit dem beliebtesten Thema oder dem siebtbeliebtesten angefangen?
Mit den Wheels. Ich habe mit dem siebtbeliebtesten Thema. Wir gehen so nach oben. Es sind die Top 7 nach EDA-Track. Das ist, Leute streiten sich. Es ist keine perfekte Metrik, aber es sind halt die eingetragenen Decks. Und wenn man nach Zahlen geht, sind es halt die siebtmeisten Decks, die auf EDA-Track verfügbar sind zu diesem Thema. Und ja, Wheel-Decks fand ich total interessant, weil ich persönlich noch gegen keins gespielt habe und habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Und es klingt abgefahren und ziemlich frustrierend.
Jawohl. Wheel-Decks. Was ist ein Wheel-Deck? Grundsätzlich kommt Wheel von einer Karte namens Wheel of Fortune. 2 und 1 Rot für discarde deine Hand, zieh 7 Karten. Und so einfach lässt sich quasi Wheel-Decks erklären. Massendraw für alle am besten. Mhm. Und dann gleichzeitig bestraft man dafür, dass andere Leute ziehen. Oder man wird selbst sehr stark belohnt dafür, Karten zu ziehen. Also wenn wir schauen, die meisten Wheel-Decks haben sogar blau drinnen, wenn sie dediziert Wheels spielen, auch wenn viele der Wheel-Effekte tatsächlich in Rot vorhanden sind, weil es gibt extrem viele Payoffs in Blau dafür, mehrere Karten zu ziehen. Ich meine, vor kurzem hatten wir erst jedes Mal, wenn du die zweite Karte ziehst in der Runde, machst du einen Token. Wenn das deine fünfte ist, dann pumpst du dein Board mit sowas wie Alandra the Skydreamer, die, wie gesagt, 5 Karten ziehen und auf einmal ist dein ganzes Board +X/+X, wo X gleich die Anzahl an Dingen in deiner Hand ist. Und dann hast du auf einmal im Blauen einen Overrun als Payoff, was ja schon sehr stark ist.
Ja. Ja, das ist. Wheel Decks sind auch so ein bisschen. Es ist lustig, dass die zuerst kommen, weil ich finde, gegen Wheel Decks, also für mich persönlich, da ist es irgendwie am schwierigsten, die eine gute Gegenstrategie zu fahren. Mhm. Also es gibt ein paar Sachen, da werden wir noch dazu kommen, da kann man einfach, da ist das Problem ein Nagel und es gibt sehr viele Hämmer, mit denen man draufschlagen kann. Und ja, bei Wheel Decks ist es halt, das liegt auch daran, dass Wheels, also das Wheel Decks an sich, nicht immer gleich funktioniert. Es kann zum Beispiel ein Wheel Deck sein, in dem du hier dafür sorgst, dass ständig alles abgeworfen wird, aber niemand mehr nachziehen kann. Das wäre zum Beispiel, das ist einfach nur ziemlich oppressive. Kann man aber machen. Mhm. Also, dass man zum Beispiel hier so eine Narset Pater of Wales hat, die dann sagt, hier, man kann nicht mehr, die Gegner können nicht mehr wirklich nachziehen. Du bist im Grunde die einzige Person, die noch Karten hat. Das sind für mich so tatsächlich die schlimmsten, weil das ist halt irgendwie effektiv, wird dann einfach nicht mehr gespielt.
Kann gut genug sein, dass die letzte gebannte Karte, die in unserem Format halt wirklich auch gebannt worden ist, Hullbreacher war. Der genau Leute davon abgezogen hat, mehr als eine Karte pro Runde zu ziehen und genau mit Wheels gecombot wurde.
Ja, das ist, in der Frage ist halt immer so, wenn man so ein Deck spielt, warum kommt man dann überhaupt zum Magic Knight? Weil offensichtlich möchtest du gar nicht spielen.
Ja, die ich finde, in denen manifestiert sich, also das sind schon, da ist, ich verstehe schon, dass da die Freude dahinter hängt, dass man so ein paar Combo-Pieces aufstellt und dann läuft halt der Plan. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Leute, die das spielen, das pure Böse sind, aber für mich ist es zum Beispiel auch kein Ding zu sagen, das ist jetzt keine Gegenstrategie, aber für mich ist es kein Ding zu sagen, wenn jetzt jemand Narset Pater of Wales draußen hat, ich kann sie nicht wegkriegen, niemand anders kann sie gerade wegmachen und dann läuft halt das an, dass niemand mehr Karten hat. Okay, du hast das Spiel gewonnen. Gut, schön. Ja. Bitte spiel ein anderes Deck. Weil also das ist halt was, das ist okay. Ich finde das auch nicht schlimm. Das hatten wir, glaube ich, schon mal in der Folge. Man kann auch manchmal einfach zusammenschieben und sagen, ich spiele mal die nächste Runde. Und die Person hat dann gewonnen, okay. Aber es sollte halt nicht ständig vorkommen. Deswegen gibt es ja schon ein paar Strategien. Aber wie gesagt, ich finde, das ist hier halt am schwierigsten, weil das hat schon relativ viele Teile. Und man kann sich in einem Wheel-Deck schon Redundanzen aufbauen, die das relativ wasserdicht machen.
Genau. Also es gibt ja für fast jede Karte eine neue Alternative. Also Oakish Spoilmasters hast du aufgezählt, der 2-Mana-Flash, wenn er reinkommt und immer wenn der Gegner die Karte in die Air zieht, außer die erste, dann schießt du einen Schaden auf irgendwas und machst einen oder amassed Orks 1. Also hast du deine Ork-Armee, die immer wächst. Aber gleichzeitig macht auch sowas wie der Psychosis Crawler 5 Mana, yes. Stern, Stern, Power in Höhe der Anzahl an Karten in deiner Hand und immer wenn du eine Karte ziehst, verliert jeder Gegner ein Leben.
Ja.
Das sind solche Karten, die halt dann einfach permanent bestrafen. Und ich finde, es gibt schon einen Grund, weswegen man sowas spielen möchte. Mhm. Es ist dieses Gegenteil von Group Hug. Jeder hat negative Effekte, dieses Group Slug-Gefühl. Das Problem oft an Wheel-Decks ist halt genau, dass sie sehr schnell zu oppressive werden und entweder in so Storm-Turns enden. Deswegen bin ich Fan, wenn man Wheel-Decks spielt, sich tatsächlich an Monofarben zu halten. Also Monoblau oder Monoschwarz mit Sheldred würde auch gehen. Das ist zwar immer noch mächtig, aber dann hat man wenigstens so, hey, wie kriege ich andere Leute dazu, Karten zu ziehen in Mono-Schwarz, ist halt auch eine Herausforderung dann. Ich finde, das ist ganz cool und es hat einen Platz in Magic, finde ich, auch an der Fantasie. Nekusar ist der beliebteste Commander, der Grixis ist und da ist tatsächlich nicht mal Nekusar das größte Problem, es ist, finde ich, die Farbidentität des Commanders selbst. Also ein Problem häufig an Wheel-Decks ist tatsächlich die Multicolor-Natur, so komisch es sich anhört.
Ja, weil das ist, also ich muss auch sagen, als ich mir so durchgeschaut habe, ich denke mir so, es gibt wirklich witzige Effekte. Einer, der mir zum Beispiel total gut gefallen hat, der tatsächlich gar nicht aufs Draw drauf ankommt, sondern eher auf das Discarden, ist Waste Not, also für ein beliebiges und ein schwarzes. Und wo wir dann halt so unterschiedliche Effekte drin haben, jedes Mal, wenn eine Kreaturenkarte abgeworfen wird, dass ein 2-2 Zombie-Creature-Token erstellt wird, wenn eine Landkarte abgeworfen wird, dass man 2 schwarze Mana hinzugefügt. Und wenn man Non-Creature, Non-Land-Card abwirft, dass man selbst noch mal eine Karte zieht. Das ist etwas, das ist ein Effekt, der ist einfach, der macht Laune, wenn sowas passiert bei 3 deiner Gegnern. Und für dich zählt es ja auch mit rein. Das heißt, 4 Personen Diskarden-Zeug. Das heißt, du hast wahrscheinlich nach einer Runde, nach einem Wheel-Effekt, hast du zum einen ein fettes Board, gefühlt unendlich Mana und Karten ohne Ende in der Hand.
Ja. Aber was mache ich dagegen, wenn jetzt jemand in meiner Playgroup ist und der hat 2-3 von diesen Wheel-Decks und spielt die auch ganz gerne und es ist zwar jetzt nicht super oppressive, aber trotzdem möchte ich was dagegen haben, weil ich fühle mich doch manchmal ein bisschen hilflos mit meinem Celestia-Agro-Deck oder was auch immer ich da habe. Was genau, wie schaffe ich Abhilfe gegen so ein Deck?
Also das Erste, wie gesagt, ich habe noch nie gegen so ein Deck gespielt, aber ich stelle mir das vor.
Ich gehe in meinen
Kopf durch. Sehr viel. Ich stelle mir halt vor, dieses von wegen, okay, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass meine Hand bleibt. Das heißt, ich baue nicht meine Züge auf. Ich stelle mir nicht vor, okay, das ist, was ich in die nächste Runde spiele und das spiele ich danach, damit meine Synergies passen, dass die Reihenfolge richtig optimal ist, sondern ich hau einfach raus, was die beste Karte auf meiner Hand ist, weil vielleicht habe ich sie nächste Runde schon nicht. Das war mal das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist.
Das funktioniert auch aus einer anderen Richtung übrigens, wenn du, also das, was du sagst, ist richtig. Du musst die Sachen spielen, solange du sie hast. Wenn du allerdings viele von den Sachen, die wir jetzt gesagt haben, Nekusar ist logischerweise dann der Commander, in den meisten Fällen ist eine Kreatur. Orkish Bowmasters sind Kreaturen. Chase's Archivist ist eine Kreatur. Underworld Dreams und Waste Knots sind Verzauberungen. Der Psychosis Crawler ist auch eine Kreatur. die müssen liegen. Das sind keine Sachen, wo du, du musst ein bisschen, auch als Servicespieler, musst ein bisschen Vorbereitung betreiben. Und wenn du Leuten, die sehr gerne solche Wheel-Effekte nutzen, eben die Sachen immer relativ schnell wegschießt, werden die auch nicht wheelen, weil das Wheel an sich bringt ihnen erstmal nichts. Weil das ist nur, du weißt nicht, du kennst ja nicht die Karten der anderen, im Zweifelsfall gibst du denen sehr gute Sachen, deswegen verbindet man es ja immer damit, dass sie entweder gar nichts kriegen oder so massiv geschädigt werden dafür, dass sie es kriegen, dass es ihnen auch nichts bringt. Aber wenn du jetzt, wenn jetzt jemand sagt, ich habe einen Waste Knot draußen und einen Psychosis Crawler meinetwegen, und dann schießt du eins davon weg, dann hast du schon eine große, hast du schon einen großen Anreiz entfernt, dass die Person direkt in der nächsten Runde ein Wheel zündet. Weil die möchte ja den Maximaleffekt haben. Weil gleichzeitig muss man ja sagen, Wheel-Decks, die führen oft dazu, dass sich alle am Tisch auf dich stürzen. Das heißt, du musst die anderen auch relativ schnell kaputt machen.
Yep.
Und deswegen ist es relativ wichtig, dass man tatsächlich schnell ist. Aber das Gute ist, wenn nur eine Sache davon liegt, ist es meistens nicht absolut tödlich. Und sobald man die entfernt hat, muss der andere wieder ein bisschen Zeit investieren, um sich neu aufzubauen.
Also man soll auch gerne wissen, da ist man oft gegen die Zeit gegen Wheel-Decks. Und wenn ihr einen Removal-Effekt habt und könnt ein Signet schießen, auch wenn nur nichts passiert ist, ist es vielleicht wert, früh Random-Artifact-Removal, das man eh zur Verfügung hat,
ja,
den Nekusar-Spieler vorzuwerfen. Weil klar, es zeigt man so, aber es ist ein Fies, er hat noch nichts gemacht. Es liegt darin, er will einen Maximaleffekt aus vielen Karten erzielen. Und wenn ich ihn auch bloß ein, zwei Runden verzögern kann damit, erstens gibt es mir ein, zwei Runden mehr, meine Karten auszuspielen, bevor der erste Wheel passiert. Und zweitens, dann kann er auch nicht so viel machen in der Folgerunde. Also es hört sich jetzt halt nach ein bisschen, hey, das ist der Erzfeind an, aber es ist er auch irgendwie kein ein bisschen. Ja. Also ja, nicht davor zurückscheuen, auch mal ein bisschen unter die Gürtellinie zu hauen.
Und da ist man dann wieder an dem Punkt, den Freddy gerade gesagt hat. 9 Mana kannst du vielleicht bezahlen, aber du kannst die vielleicht auch nicht bezahlen, weil dir dieses Signet fehlt. Und es fühlt sich wirklich, ich kenne das, es ist ein bisschen, da kommt es auf Erfahrung an. Es ist ein bisschen so, dass man sich jeder schlecht fühlt, wenn man sagt, ja, aber du nimmst einem halt die grundlegenden Mana-Artefakte weg. Aber man muss auch dazu sagen, das sind Decks, wenn du ihnen die Möglichkeit gibst, dann explodieren die halt auch mal in der Runde und dann bist du halt nicht mehr in der Position, wo du sagen kannst, hätte ich mal dieses Artefakt kaputt gemacht. Und das hört sich auch grausam an, aber gegen Wildecks muss man auch relativ gnadenlos spielen und sehr konsequent, weil die 4-5 Schaden, die du am Anfang nimmst, können die 4-5 Schaden sein, mit denen du am Ende in Geiselhaft genommen wirst oder wegen denen du tot bist. Ja. Und das darf halt nicht passieren. Also du musst dann einfach sehr gerade raus und konsequent spielen. Das liegt aber auch daran, dass da ist ja der Spieler in dem Sinn nicht dein Feind, sondern diese Mechanik, diese Kombination aus den Zieh- und Discard-Mechaniken. Und die kennt halt keine Gnade, deswegen hört sich schlimm an, aber deswegen darfst du auch keine Gnade kennen. Also wenn du einem Wheel-Deck zu viele Verschnaufpausen gibst, dann wird es dich, selbst wenn der Spieler das nur so halb gut spielt, wird es dir massiven Schaden zufügen.
Und wenn ihr konkrete Tipps haben möchtet, was für Karten ihr reintun solltet oder wollt, Kloneffekte und Klaueffekte sind richtig gut, weil mit was Wheel-Decks überhaupt nicht klarkommen.
Oh.
Ist ein Phantasmal Image, das selbst ein Orkish Bowmaster wird. Wobei Phantasmal Image geht noch ein bisschen mehr, aber noch ein bisschen weniger. Aber tatsächlich, hey, klau ihn den Bowmaster, klau ihn den Psychosis Crawler, weil sie sind selbst sehr schlecht gewappnet, gegen ihre eigene Medizin zu spielen.
Ja, klar, weil es auch gibt ja auch nicht die richtige Strategie gegen Wheel-Decks. Das heißt, die können gar keine haben.
Auch wenn die verbleibenden zwei Spielerinnen dann dich umso mehr hassen wahrscheinlich, weil die verlieren dann doppelt so schnell Leben.
Aber das ist doch gut.
Ja.
So gönnt man.
Ist das Spiel schneller vorbei.
Ja.
Stimmt. Ja, genau.
Kann man schneller Neues anfangen, vielleicht mit der nächsten Taktik.
Ja, vielleicht wird man auch einfach von Tokens überrannt, ne? Das sechstbeliebteste Thema. Go White Tokens, Kreaturen-Tokens vor allem. Ist, worüber wir reden.
Exakt.
Ganz einfache Strategie. Wie erklärt man Tokens? Man bekommt für teure Mana-Kosten sehr viele kleine Bodies, die dann durch Lord Effekte und Overruns sehr große Bodies werden. Und dann dreht man diese Karten nach rechts. Yeah. Oder links, je nachdem.
Ob man ein gefährlicher Psychopath ist, dann dreht man nach links.
Ja. So. Es ist, glaube ich, nicht viel mehr zu erklären davon. Es ist, glaube ich, eine der einfachsten Strategien, weil es auch, glaube ich, eine der intuitivsten ist. Eine Karte sagt, hey, mach aus dieser Karte zwei kleine und ein anderer Effekt sagt, mach aus kleinen Karten große Karten. Dafür sind vor allem die Naya-Farbkombinationen bekannt. Chetmir, Jinifei und Giret hast du genannt als mögliche Commander dafür, die ja dafür sehr beliebt sind. Ich glaube, ein großer Faktor, weil Chetmir ist eine Katze und Jinifei macht etwas mit Katzen und er soll Katzentokens, liegt auch, dass sehr viele Tribals und Typal-Decks zufälligerweise halt auch Token-Decks sind.
Ja.
Weil, hey, was ist sehr gut für Karten, die alles buffen? Naja, normalerweise sind Lords viel besser, wenn sie auf ein spezielles Type zugeschnitten sind. Wer hätte es denken können?
Ja, da gab es eine große Schnittmenge zwischen den Karten, die Tribal sind und Karten, die Token. Aber ich glaube, so ein bisschen ist das auch gebaut, weil es Ich glaube, der Reiz an solchen Token-Decks, an solchen Go-White-Decks ist einfach, ey, das sind zwar alles plus 1-1, aber das sind halt 90-1-1. Und es ist Block mal 90-1-1. Ja, das ist ich glaube, das war tatsächlich das erste Deck, was ich so wirklich gespielt habe, war ein Token-Deck. Ich liebe das bis heute. In Celestia-Farben, ich erinnere mich nicht mehr, wer es war, ist auch egal. Aber ich verstehe diesen Gedanken dahinter. Ich habe ein großes Board und jetzt habe ich ein paar Lords oder ein paar Enchantment-Effekte, die alle meine Kreaturen um 1-1 hier mal da und da mal da. Und dann sind es auf einmal nicht mehr kleine 1-1-Dinger, die auf dich zukommen, sondern sind es halt schon mal 5-5. Und vielleicht haben die dann auf einmal alle auch fliegend. Und dann haben die anderen Leute ein großes Problem. Auch wenn man nur mit der Hälfte angreift, weil man hält sich, keine Ahnung, 45 Tokens zum Blocken zurück.
Ja.
Da muss man wirklich nicht viel dazu sagen zu Token-Strategien. Nee, das ist einfach, ich möchte jetzt nicht gemein sein. Token-Decks spielen sich auch oft ein bisschen von allein. Das macht die nicht weniger spaßig. Das ist zum Beispiel cool, ein Elfendeck zu haben. Oder Rin und Seri zum Beispiel lieben ja ganz viele Leute eben mit Hunden und Katzen. Mit Dinosauriern kann man auch meistens relativ viele Tokens erschaffen. Im Grunde sind diese ganzen Token-Decks, die unterscheiden sich nur in der. Das ist so ein bisschen, je mehr du hast, desto schwächer sind die Token. Da gehst du dann halt wieder in den anderen Bereich rein, wo du halt dann nur wenige große hast. Aber ich würde sagen, auch 3-3 oder 4-4er Tokens sind jetzt noch nicht groß genug, dass man sagen könnte, dass sie nicht mehr zu Go White passen, zumal du davon genügend erzeugen kannst.
Ja,
die sind witzig. Das ist ein super gutes Gefühl. Ich habe auch viele von denen. Da sieht man, wie alles ineinander greift. Man kriegt eigentlich immer was. Es gibt unglaublich schöne, starke Instant Spells, wo man im Endstep von dem, der vor einem dran ist, noch irgendwie alle Token verdoppeln kann oder neue erschaffen. Das ist richtig Bombe. Und ja, das macht wirklich sehr viel Spaß, wenn man das selber spielt. Was bolzt man da jetzt dagegen, damit man eben nicht von 90 Katzen oder Hunden oder Dinosauriern oder im Fall von der Mirror Entity irgendwas Shapeshiftern mit 10-10, also 90-10-10ern niedergerannt wird.
Naja, wenn der Gegner entscheiden muss, sich für 90-1-1er. Wichtig ist eben genau, dass man starke Karten identifiziert, weil effektiv möchte dieses Deck auf Exponentialkurven Chance haben, verdoppeln, Möglichkeiten aus jedem Trigger 3 zu machen, aus 4 zu machen. Impact Tremors ist eine gute Karte, 1 und ein Rot. Immer wenn eine Kreatur reinkommt, bekommt jeder Gegner einen Schaden. Und so hat man schon mal einen Schaden angebracht, auch wenn die Tokens nichts mehr machen. Beziehungsweise 3 in einem Commander-Spiel. Normalerweise. Naja, und es ist halt genau diese Art von Karten zu erkennen und einfach zu entfernen. Es ist Impact Tremors, es ist Anointed Processions, es ist Chetmir. Chetmir ist halt offensichtlich, wenn jemand ein Chetmir-Deck habt, haut ihn sofort raus. Also, ich meine, das ist halt nicht fies gegen Jadmir-Spieler, aber ich habe jetzt irgendwie letzte Woche zum ersten Mal einen Commander Cube gespielt. Oder das heißt, zum ersten Mal stimmt nicht. Aber das erste Mal den Commander Cube von einem Kumpel gespielt und der wollte relativ schwächere Commander haben und hat Jadmir drin gehabt. Und das war meine erste Sache war, nimm Jadmir aus diesem Cube, weil es komplett. Also, was der macht, ist, er ist ein 5-4 Naya Commander oder Legendary Cat Demon für 4 Mana. Und wenn er reinkommt, oder Kreaturen haben plus 1, plus 0, wenn du 3 und Vigilance, wenn du 3 Kreaturen kontrollierst. Wenn du 6 Kreaturen kontrollierst, haben sie außerdem plus 1, plus 0 und Trample. Mhm. Und dann haben sie Double Strike, wenn du 9 oder mehr Kreaturen kontrollierst. Also insgesamt plus 3, plus 0, Double Strike, Vigilance, Trample. Das Spiel ist aus, wenn jemand dazu kommt. Weil, überlegt einfach mal, 10 Bodies, die allein ja wahrscheinlich eh schon ein Power haben.
Ja.
Das sind dann auf einmal mit dem plus 3 plus 0 Buff 40 Schaden, die dann Double Strike trampeln. Er selbst ist noch 5-4. Der auch selbst dann Double Strike Vigilance trampelt. Also, ich weiß nicht, wie ihr damit nicht das Spiel gewinnt, aber sobald ihr auf neue Kreaturen kommt, sollte es eigentlich vorbei sein.
Ja, das ist richtig. Ja. Und Jadmir verleitet einen immer noch dazu, dass man denkt, das ist kein Problem für mich, weil das steht ja genau aufgelistet, ab wann welcher Bonus einsetzt. Dann denkt man mal, da schieße ich dich halt immer auf 8 Kreaturen runter, mein Freund, aber so funktioniert es ja nicht. Weil, wie gesagt, wenn du Second Harvest oder sowas hast, dass deine Token verdoppelt am Ende vom Zug des Gegners, da hast du nicht mehr die Chance, darauf zu reagieren. Deswegen, wenn ihr sowas seht wie Jadmir oder so ganz klassische, die sieht man gar nicht mehr so oft eigentlich wie Beastmaster Ascension. Das liegt daran, dass man die sehr leicht identifizieren kann und kaputt macht. Das ist zum Beispiel ein Enchantment. Immer wenn man, wenn eine Kreatur, die man selber hat, angreift, darf man einen Counter drauflegen und wenn da 7 oder mehr Counter drauf sind, dann haben alle deine Kreaturen plus 5 plus 5. Ist für 3 Mana.
Ja.
Das heißt, das sagt ja auch nicht, wenn eine oder mehrere Kreaturen. Das heißt, wenn da 7 Kreaturen angreifen, kriegen die sofort plus 5 plus 5. Also das ist. Yep. Und viele von diesen Sachen sind so. Also du kannst nicht einfach warten und hoffen, dass der Combat Step an dir vorbeigeht. Du musst, ist bei Go White sehr wichtig. Du darfst es nicht in den Combat kommen lassen. Im Zweifelsfall würde ich sogar immer sagen, es ist okay, wenn man jemanden den Combat sehr verleiden kann. Da kann man noch mal einen Zug überlegen und sich irgendwie überleben und sich was überlegen, womit man das vielleicht noch in den Griff kriegt. Mhm. Wenn man es in Combat kommen lässt, dann ist es meistens zu spät, weil dann braucht auch nur noch einen Trick zu kommen, dass du irgendwie keinen Schaden mehr vermeiden kannst oder sowas und dann dann war es das halt.
Auf einmal all deine Kreaturen Evasion und dann ist vorbei. Ich meine, Gott sei Dank sind solche Go-White-Decks sehr anfällig für Board-Wipes. Also, das ist Gott sei Dank das eine, was da so ein bisschen zieht, aber die müssen halt auch zur richtigen Zeit kommen und das Problem ist bei denen halt auch oft, die sind halt auf Sorcery-Speed. Und dann ist meistens immer schon vorbei.
Ja, und ich denke auch, Board Wipes sind nicht wirklich die Lösung des Problems in dem Fall, weil wenn ein Control-Spieler am Tisch sitzt und du zündest einen Board Wipe, jemand anders profitiert mehr davon. Der Artefakt-Spieler oder was über andere Themen, wo man noch denken würde. Der Wheel-Spieler, extrem profitabel, wenn du
als
Board Wipe für ihn, ne? Und deswegen ist es halt immer so eine Frage, wie identifiziert man das Größere von Übel? Und ich glaube einfach, das Wichtigste, um tatsächlich Erfolg gegen Token-Decks zu haben, sind diese einzelnen Exponentialkarten. Und vor allem, ich glaube, viele davon sind offensichtlich, aber ich sag mal, Impact Tremors nicht unbedingt. Weil es liegt ja noch nichts. Aber halt in späteren Zügen kann es halt so sein, dass dann ich spiele einen Anointed Procession und einen Token Creator und noch einen und auf einmal, haut das Ding rein. Jahira ist, glaube ich, eine Karte, wo nicht so viele Leute on board haben, wie krank dieses Teil ist.
Absolut
insane.
Die ist krass.
3 Mana, 2-3 grün, Tokens, die du kontrollierst, haben Tap, Add grün. Also macht quasi das gleiche wie Ursa.
Ja.
Und jetzt für ein Mana weniger macht sie in grün das gleiche wie Ursa mit Artefakten, nur sie macht's für Tokens.
Ja.
Na gut, nicht das gleiche, weil mit Ursa kann man auch mit Verzögerung.
Ja, ja, das ist schon.
Es ist es gleich.
Shahira ist schon verdammt krass. Die ist sehr gut.
Genau. Es ist nicht mehr Text auf der Karte, aber ich sehe es so häufig, wie dieses Teil nicht removed wird von Leuten oder nicht als Gefahr erkannt wird. Auch wenn es so schnell abgehen kann. Vor allem, wenn dann anfangen, Karten einfach auch positives Mana zu machen. So, oh, ich mache 5 Food Tokens für 2 Mana. Was dann 5 Mana ist. Was dann.
Ja, exakt. Naja. Ich habe ein Loomist Cryptozoologist Deck, wo die drin ist. Und du erschaffst ja die ganze Zeit Clues. Und alle deine Clues sind Mana Rocks. Das ist fantastisch.
Ja. Oh, ja, ja.
Aber. Gut. Ja, jetzt wissen wir so einigermaßen, wie man sich gegen Go-White-Decks rüstet.
Ich habe noch eine Sache dagegen. Ja. Ich habe ja gesagt, also das ist ein bisschen speziell, es macht aber Spaß. Ich habe ja gesagt, dass Go-White-Decks müssen dich, also die werden dich in den meisten Fällen, ich würde sagen, 90% werden dich mit Kampfschaden vernichten. Die können dich auch mit, theoretisch sehen, mit einem Alter of Dementia millen, wenn sie wollen, aber es wird jetzt nicht so oft passieren. Combat Tricks sind lustig gegen solche Decks, weil die werden selber Combat Tricks haben, aber es gibt sehr witzige wie Illusionist's Gambit, wo man im Grunde die komplette Armee vom Gegner aus dem Kampf nimmt und sie woanders hinschickt. Und Leute, die mit Kampfschaden gewinnen, sind meistens darauf angewiesen, dass der Kampfschaden genau da ankommt, wo sie ihn haben wollen und nicht irgendwo anders, weil wenn dann all deine Sachen getappt sind, stehst du halt da, offen und verletzlich. Und dann hast du noch deine Chance, einmal zu versuchen, das Ruder rumzureißen. Und es ist einfach unglaublich witzig, wenn du diese riesige Armee hast und du wieder hast irgendeinen am Tisch, der sich nicht einmischen will aus irgendeinem Grund. Und dann mischst du ihn halt ein.
Ja.
Jetzt hast du mir meinen schönen Segway geklaut, deswegen bringe ich ihn jetzt noch mal. Jetzt wissen wir endlich, wie man sich gegen Go-White-Decks rüstet. Jochen, vielleicht kannst du uns mal sagen, wie das nächste Kapitel, das nächste Deck-Theme in unserer Liste heißt.
Ja, als nächstes geht es um Boros, das Deck-Theme. Nee, also es war nicht immer so, aber inzwischen ist das im Grunde. Wie spielt man gegen Boros? Wie spielt man gegen Equipment-Decks? Die sind auch ziemlich. Ja, die sind auch sehr beliebt. Die haben auch sehr viel Support gekriegt. Also nicht, dass Equipment jemals keinen Support hatte. Ich finde, also man konnte Equipment immer ganz gut spielen. Da gab es immer witzige Karten. Inzwischen gibt es sehr viele ziemlich gute Karten. Ja, das ist so ein bisschen, ist Equipment so eine Mischung aus, man kann in der Theorie auch sehr viele Kreaturen haben, die man equippt. In den meisten Fällen wird man wenige starke Kreaturen haben, die man equippt und immer mächtiger macht und meistens unblockbar oder so irgend so andere Späße und dann damit jemanden kaputt haut. Equipment-Decks sind oft auch Voltron-Decks, weil es ist einfach, alles Equipment, was man hat, an den Commander anzulegen. Das heißt, ja, also man, ich sag's mal so.
Sei denn, ich baue ein Equipment-Deck, dann sind die überall.
Ja, genau, das habe ich ja gesagt. Man kann theoretisch auch Go-White mit Equipment machen, das funktioniert. Aber dadurch, dass sich das relativ breit aufstellt, wie ein Equipment-Deck dich kaputt machen kann und will, ist es auch das Einfachste, dass du, ja, was macht man dann? Es ist leicht. Du gehst nämlich auch direkt auf das Equipment los und nicht auf die Kreaturen, die das Equipment tragen. Wenn du keine Schwerter hast, aber 400 Bauern, hast du halt nur noch 400 Bauern mit Holzknüppeln. Und die sind viel weniger beeindruckend, als wenn Freddy die vorher alle mit irgendwelchen Mithril-Hellebarden ausgerüstet hat.
Ja. Also, Vandalblast wird hier in den Shownotes als Karte genannt. Rot, und man kann für 5 Mana sie overloaden und Target-Artefakt zerstören. Und wenn man es overloadet, alle Artefakte, die man nicht kontrolliert, zerstören.
Yes.
Das zerstört halt einfach, ist einfach der Mass-Removal gegen die meisten dieser Decks, vor allem, weil sie sind in Boros. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob das die beste Variante tatsächlich ist, gegen diese Equipment-Decks vorzugehen, weil ich sag mal, jetzt gibt's auch mehr solche Karten, die einfach alle Artefakte oder alle Equipments zurückholen. Also ich meine, das ist ja erst im Fallout-Deck vor kurzem dieser neue Mantle of the Ancients gekommen, den ich glaube, werden mehrere Decks bald haben, der einfach für 5 Mana sagt, hey, enchante eine Kreatur, die du kontrollierst, und dann nimm alle Augen und Equipments in deinen Friedhof, die equipped werden können, ja, und equips on die. Mhm. Und auch die neue Dunithar, da kann aus dem Friedhof automatisch was equippen. Ja. Also es ist ja nicht mehr so, dass, ich glaube, das war mal vor 2 Jahren auf jeden Fall der Fall, aber dadurch, dass eben so viele Equipment-Themen dazugekommen sind, also auch wie mit Formirodin, einfach eine Kreatur reinbekommen, die eh schon equipped ist, hat sich das ein bisschen diversifiziert. Und ich denke einfach, das Allerwichtigste, was man eben machen kann, um Equipment-Decks aktiv auszuschalten, ist, Segadas Aid zu schießen. Lass sie einfach Mana zahlen für ihre Equipments. Es ist teilweise besser, wenn sie on-board sind und nicht im Friedhof, weil sonst kannst du es mit so leicht zurückholen und direkt equippen. Lass einfach kill die Kreatur, mit der das ausgerüstet ist, und lass sie einfach da liegen. Und schau, dass halt der Pure Steel Paladin da ist. Lass sie einfach für ihre Mana-Kosten zahlen, weil damit haben sie meistens größere Probleme.
Ja, korrekt. Vor allem, wenn du dir dann so Sachen anschaust wie Blackblade Reforged, kostet 2 Mana, um es überhaupt aufs Feld zu bringen, und sagt von wegen, dass die Kreatur für jedes Land, das du kontrollierst, +1/+1 bekommt. Eine legendäre Kreatur ist es gar nicht so schlimm anzulegen, weil da zahlst du nur 3 Mana dafür. Aber sagen wir mal, oh, die haben dir jetzt auch deine Bot-Vibe und deine schöne Artefakte, deine Ausrüstung überleben ja den Bot-Vibe. Aber wenn ich jetzt nur noch einen blöden Token rumliegen habe und ich muss denen dieses Schwert equippen, was toll ist, ich liebe dieses Equipment, einfach weil es stark bleibt, auch wenn es wieder neu angelegt wird, einfach weil es auf die Anzahl der Länder kommt. Und in Runde 10 ist das einfach +10/+10. An einem blöden +1/+1 Token ist halt trotzdem 11/11. Aber auf einem normalen Token, auf eine Kreatur, die nicht legendär ist, kostet das halt 7 Mana.
Und die Freude wird dir wahrscheinlich dadurch getrübt, dass die Blackblade Reforged genau einen halben Zug da ist, bevor sie irgendjemand ins Exil schickt. Weil niemand so verrückt ist, dieses eine Stück Equipment liegen zu lassen.
Das ist immer das Schöne. In meinen Pots sind ja relativ viele frische Spieler und Spielerinnen auch noch. Und deswegen ist es immer schön, wenn sie das erste Mal gegen diese Karte kommen. Und dann wissen sie noch nicht, wie stark sie ist. Und dann vergessen sie es. Und dann erwischst du sie mindestens einmal damit.
Also, ich möchte aber mal sagen, wenn ihr euch, also da draußen, es ist okay, wenn ihr das erste Mal gegen die Karte spielt, schämt euch nicht, eine Karte zu nehmen und sie durchzulesen. Wenn ihr die Blackblade Reforged durchgelesen habt, sie zurücklegt und euch immer noch denkt, dass diese Karte kein Problem ist, dann werdet ihr gerade zurecht umgeholzt danach in dem Kampf.
Aber genau, das ist vielleicht noch, wie es wichtig ist. Und auch, ich glaube, ein großer Weg, wie Equipment-Decks tatsächlich gewinnen, ist, dass sie so ein bisschen durchschleichen, dass sie ein bisschen unterm Radar fliegen, dass sie ein bisschen schwächere Karten auch spielen würden. Deswegen bin ich ein großer Feind des Sword of Feast and Famine in Equipment-Decks, weil wenn diese Karte einmal gecastet wird, es ist +2/+2 Protection from Black and Green für 3 Mana, equip 2, und wenn man angreift oder Combat Damage macht, dann enttappt man alle Länder und discardet die Karten von der Person, die man eine Karte von der Person, die man angegriffen hat. Ist mächtiges Artefakt, wahrscheinlich eines der besten Equipments. Viele Leute würden es sogar als das beste Equipment bezeichnen. Sobald ein Equipment-Deck diese Karte auch nur ausspielt, wird sie nie wieder unter den Radar kommen und sie tötet sich selbst eine starke Wincon. Und wie ihr dagegen spielen könnt, ist Fokus in der Gruppe auch auf diese Person mit Equipment-Decks zu legen, wenn das Desigadas Aid kommt, damit sie sich eben nicht drunter durchschleichen kann mit einem sneaky Commander-Kill oder 21 Schaden. Gleichzeitig, deswegen, ja, es hört sich komisch an, manchmal sind Karten einfach zu gut, damit sie gut sind.
Ja, das gilt übrigens auch für Gegenmaßnahmen, weil es gibt ja so coole Sachen wie Aura of Silence zum Beispiel, ein Enchantment für 2 Weiß und 1, das sagt Artefakte und Enchantment-Spells, deine Gegner kosten 2 mehr zu casten, du kannst es opfern und kannst dann noch ein Artefakt oder Enchantment zerstören. Das verhindert schon mal, dass jemand zum Beispiel sehr viel Equipment spielt, aber auch alle anderen Leute werden grantig auf dich, denn wenn der Soul Ring plötzlich 3 kostet, werden sie dir deine Aura of Silence kaputt machen oder dir ins Gesicht springen. Das gleiche gilt für was noch mächtiger ist eigentlich. Stony Silence. Also Weiß hat sehr viele gute Sachen gegen Equipment-Decks eigentlich. Stony Silence, auch Enchantment 1 und ein Weiß. Aktivierte Fähigkeiten von Artefakten können nicht mehr aktiviert werden. Das heißt, es ist komplett nutzlos. All dieses Equipment, was da rumliegt, ist nutzlos. Aber selbst wenn jemand nur 2 Treasures auf seinem Board hat, wird er sich denken, du Arsch, ich mach dir deine Stony Silence kaputt. Das ist absolut irrational, aber die Leute sind dann einfach, die sind dann sauer auf dich. Und selbst wenn du wirklich erklären kannst, ja, aber der macht uns sonst alle platt. Ja, aber ich möchte gerne meine Artefakte benutzen. Ich bin doch nicht die Person mit dem Equipment-Deck, also lass mich gefälligst in Ruhe mit deinem Zeug.
Ja. Na, ich finde zwar, also, ich glaube, gegen Equipment muss man auch gar nicht so viel machen, wenn die Leute, das reicht, wenn sie einfach für ihre Effekte zahlen müssen. Das ist mehr als genug.
Ja.
On Focus. Equipment-Decks sind auch meistens nicht so stark. Muss mal ehrlich das dazu stimmt. sagen. Sie sind einfach beliebt. Deswegen ja. würde ich auch gleich mal weitergehen zu einem auch sehr beliebten Thema, einem noch beliebteren Thema, wie es aussieht, das in eine ähnliche Schiene geht, aber vielleicht weniger fair ist. Denn das legt noch mal so eine Plus 1 auf das, was Equipment macht. Oh. Und vielleicht auch ein anderes Plus 1 hinten. Denn es geht um die guten Plus 1, Plus 1 Counter-Decks.
Ich applaudiere dir für diesen Segway.
Ja, wenn wir schon über Mise en Place reden, es gibt andere Wege, einfach zu buffen. Und ein wiederholter ist es einfach, 1-1-Marken auf Dinge zu legen. Und bewegen wir uns vor allem in Grün und Weiß und Colorless aus irgendeinem Grund mit Omatis auf einmal. Oh, warte, das ist ein geiles Deck. Ich spiel's. und deswegen kann ich euch, ist die Strategie auch sehr leicht zu erklären. Man möchte einfach komische Dinge mit Marken machen. Plus eins Marken sind einfach die häufigste Anzahl und die multiplikativste Anzahl an Marken, die existieren. Aber wie genau man die verwenden möchte, kann auf viele Art und Weise sein. Also man kann Leute mit Walking Ballista versuchen, aus der Welt zu brennen, indem man einfach so viele 1-1-Marken ansammelt, bis man eine Win-Con hat. Man kann sie permanent multiplizieren mit sowas wie Lazel, Vlakis Champion, wo immer, wenn eine Marke auf etwas gelegt wird, eine zusätzliche Marke auf etwas gelegt wird. Oder was auch noch sehr beliebt ist, das sind halt einfach diese, ich kann Marken runternehmen und bekomme eine Gegenleistung dafür. Mhm. Also Fertilit für 2 Mana, man legt eine Marke von den Fertilit runter, lässt sich ein Basic Land suchen und aufs Spielfeld bringen. Oder es gibt auch der Cryptic Trilobite, der XX kostet und mit X11 Marken reinkommt. Mhm. Und man kann eine 11 Marke von ihnen runternehmen und dann macht man 2 Mana.
Genau, und es gibt in Orzhov, gibt es glaube ich auch noch diesen einen Geist, ich weiß leider gerade nicht, wie er heißt, von dem du 6 Plus 1 Marken runternehmen kannst, um eine Kreatur zu exilen. Also es gibt viele Möglichkeiten.
Ja.
Plus 1 Counter einfach.
Einer der ist einer der Karloffs, oder?
Genau.
Einer der verschiedenen Karloff Manifestationen. Ja.
Der wurde jetzt erst reprinted in Ravnica Remastered. Da habe ich nachgezogen. Ich weiß nur leider nicht, wie er heißt gerade.
Es ist Karloff of the Ghost Council.
Dankeschön.
Ja. Man nimmt Ressourcen und spielt quasi das große Ressourcenspiel. Es worauf es genau ankommt.
Entschuldigung, Freddy?
Nein, ich wollte bloß sagen, lasst euch einfach nicht so sehr darauf, dass es ein dummes Board-basiertes Aggro-Deck ist, ein, weil meistens sind es 1-1-Counter-Decks nicht. Jetzt hat.
Ich finde, Plus 1 ist, Decks sind so wunderschön, weil sie im Kern so unfassbar simpel sind und ich sie gut verstehe. Und deswegen spiele ich sie sehr gerne. es gibt einfach so Sachen, es gibt wunderschöne Karten. Diese, ich meine, es geht ja nicht nur darum, ich habe neulich eben erst, Freddy hat es vorhin erwähnt, Lazel, Valkyries Champion für 3 Mana, die eben ein extra Token auf etwas drauflegt, kombiniert mit dem Background Master Chief auch 3 Mana in Grün, dass, wenn der Commander rauskommt, die mit einem extra Plus 1 Counter rauskommt, aber dass jede Kreatur, die ich spiele, quasi schon mit einem Plus 1 Counter aufs Feld kommt, was in Kombination mit Lazel gleich 2 Plus 1 Counter sind. Und dann habe ich vielleicht noch etwas wie Branching Evolutions oder sowas, oder vielleicht sogar eine Doubling Season drauf, was das gleich zu 4 Plus 1 Counter macht. Das gerät ganz schnell außer Rand und Band. Und das macht wahnsinnig Spaß. Und solche Effekte finde ich immer ganz schön, weil sie sind am Anfang nicht zu unterdrückend, nicht zu oppressive, weil wenn man sagt, oh, eine Kreatur kommt mit 2 Plus 1 Marken aufs Spielfeld, ist das nicht, noch nicht so krass. Da schreit noch niemand, oh mein Gott, dagegen müssen wir was tun. Das ist 2 Power mehr, das ist in Ordnung. Aber dann hat man so schöne Karten wie zum Beispiel Court of Garenbrig, 3 Mana, also ein beliebiges und 2 grüne. Das heißt, von wegen, man wird erstmal Monarch, ist eh eine Mechanik, die ich liebe, wenn sie im Spiel drin ist, einfach weil sie das Spiel so ein bisschen schön aggressiv hält. Die heißt von wegen, in jedem Upkeep darf ich 1+1 Counter auf bis zu 2 Kreaturen legen. Aber wenn ich in meinem Upkeep immer noch der Monarch sein sollte, dann verdoppel ich die Anzahl +1/+1 Counter auf allen meinen Kreaturen. Und das ist dann, sind dann die Sachen, die richtig anfangen, abartig zu werden. Und genau darin liegt auch so ein bisschen, ich sag mal, die Kunst der +1/+1 Marken, so von wegen, oh, der ist kein Problem. Und nächste Runde hat er auf einmal eine 30-30 auf dem Spielfeld liegen. Und da sagt man so, wann ist das passiert? Jetzt haben wir ein Problem.
Ja. Vor allem, was auch wichtig ist, ist, seine Marken zu schützen. Ich sag mal das gleich. Fangen wir an mit Boardwipes. Hauen sie ziemlich weit aus dem draus weg, weil man zerstört ja ihren Progress. Mhm. Sie können ihn sichern mit sowas wie den Ozolith oder auch mit einer Slippery Bog Bonder. 4 Mana kommt rein mit Hexproof, gibt einer anderen Kreatur eine Hexproof-Marke und man kann alle Marken auf diese Kreatur legen. Und wenn sie eine Indestructible-Kreatur ist, dann hat man auf einmal weiter seinen Fortschritt gesichert. Wie gesagt, man spielt das Ressourcenspiel und das Stärkste, was man dagegen macht, ist halt genau dieses Ressourcenspiel abzuhalten, indem man sie zwingt, sie entweder zu verwenden. Also ein großer Faktor von +1/+1 Marken Decks ist, wenn es nicht die aggressive Variante ist, die angreifen möchte. Weil dafür, da muss man vielleicht unterscheiden. Es gibt nämlich diese extreme Voltron-Variante. Es ist früh zu entscheiden, welches Deck ist es, was gegen das ich spiele. Spiele ich gegen das, ich möchte mich einbunkern und dann explodieren? Oder möchte ich einfach den multiplikativen Faktor mit Angriffen verwenden? Wenn ich weiß, welches Deck da liegt, dann muss ich entweder selbst mit Aggression rechnen, wenn es diese explosive Variante ist, oder ich muss selbst passiv sein, indem ich es boardwipe. Und ich glaube, zwischen diese zwei Modis von Control oder ich bin es aggro, hin und her schalten zu können, ist einfach sehr wichtig, denn ich glaube, das Stärkste, was man, glaube ich, machen kann gegen +1/+1 Decks, zu sehen, was es ist, ist zu wissen, was für ein Typ ist es.
Ja. Und auch etwas, was man immer ein bisschen im Kopf halten sollte, ist auch immer so ein bisschen auf die Kreaturen schauen. Auch wenn, weißt du, auch wenn eine 30-30 auf dich zukommt, solange sie keine Evasion hat, kein Fliegend oder kein Trample und du hast einen blöden 1-1-Marken-Token da liegen, dann kannst du ihn immer noch wegblocken. Aber dann hingegen die 10-10 vielleicht, was weniger scary aussieht, aber dafür hat die Trample, ist dann halt ein ganz anderes Problem.
Ja. Und lasst euch nicht verleiten, wenn da irgendwas ist und wenn es euch noch so klein vorkommt, wenn das sagt, hey, es gibt statt einer Marke 2, macht's einfach weg.
Yep.
Das ist, wartet einfach nicht drauf, weil wenn das zweimal passiert ist, ist das Ding meistens schon seine Kosten wieder wert und nervt euch tierisch. Also wenn ihr seht, dass da eine Vlakith, wenn da eine Lysel Vlakith Champion liegt, schießt die einfach weg. Oder überzeugt ihr mal anders, das wegzuschießen für euch. Ist meistens nicht das Problem, weil wenn Leute ein paar Mal öfter gegen solche Decks gespielt haben, wissen sie das. Es ist ein bisschen wie bei den Wheel Decks. Damit es funktioniert, muss eine Basis aufgebaut sein, hat ja Freddy schon gesagt. Und wenn man jetzt nicht immer das ganze Board wipen will, muss man halt proaktiv die Einzelstücke rausschießen oder jemand anders es für einen erledigen lassen. Weil dann ist der Board wipe vielleicht gar nicht mal nötig oder man kann ihn sich wirklich für den allergrößten Notfall aufheben. Und vor allem kommt man selber dann auch voran. Weil, ich kann theoretisch den ganz oft Board wipen, aber komme ich dann auch voran? Kommt auf mein Deck an. Wahrscheinlich nicht unbedingt.
Ja. Ja. Nee, also ja. +1/+1 Decks wisst einfach gegen was ihr spielt. Das hört sich so komisch an, aber ist es tatsächlich der beste Tipp.
Ja, das stimmt. Ihr müsst halt die Engines kennen. Und wenn ihr die Engines kennt, könnt ihr sie kaputt machen.
Einfach die Karten lesen. So einfach ist das.
Ich meine tatsächlich, in 1-1-Marken-Deck ist es so einfach.
Ja.
ist es tatsächlich aufmerksam zu spielen.
Das sind die Effekte, die man bei einmal durchlesen verstanden hat. Eine Marke aber mehr, okay.
Deswegen macht es auch so ein populäres Thema, weil man ist auch sehr einfach, selbst diese Effekte zu verstehen. Und ich meine, vor allem ist es auch einfach, wenn man. Allgemein, glaube ich, kommen wir jetzt halt in diese, okay, das ist beliebt, weil diese Effekte sind leicht zu verstehen.
Korrekt.
Man fängt mit 20 Leben an und ich möchte mit 40 anfangen und ich möchte mit 60 haben und ich möchte am liebsten mit 80 gewinnen. Das ist nämlich das Thema von Das nächste, das sind die Live Game Decks.
Wir sind jetzt in den Top 3 übrigens.
Ja, Live Game Decks. Man möchte, wir sind weiter im Ressourcenspiel. Ressourcen sind einfach. Ich möchte mein Leben in irgendwas anderes verwandeln. Am besten in Schaden gegenüber von dich, weil ich muss ja am Ende nur mehr Leben haben als du. Was aber tatsächlich, deswegen finde ich es interessant, was hier reinführt. Blood Artist und Elsa's Ilkor sind als Top-Themen in EDH Rec genannt. Und das geht ja darum, hey, ich möchte Kreaturen haben und ich möchte, dass Kreaturen sterben. Also Life Gain und Aristocrats, also von Sterben, Leben bekommen, hängt da sehr stark zusammen mittlerweile. Also es geht ja nicht, weil es ist ein sehr leichter Weg, einfach beides zu haben. Wenn man um tatsächliches Life Gain redet, dann redet man von Soul Sister Stacks häufig. Wenn es nur darum geht, so viel Leben wie möglich zu machen. Aber wenn es ein Thema ist, das aus Leben etwas anderes wird, dann sehen wir da eine sehr starke Verbindung von den verschiedenen Unterthemen, die zu einem großen werden.
Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Also einmal, wenn man so ein Aristocrat-Stack vor sich hat, das über Life-Gain gewinnen möchte und wahrscheinlich dann auch Life-Drain, kann man beispielsweise, ich habe das Freddy schon vorher, wir haben ja schon vorher reingeguckt, wir kennen ja die Themen schon, kann man sowas Lustiges machen wie den Dingus-Staff oder sowas benutzen. Wenn ich nämlich ein Deck habe, in dem kaum Kreaturen sind und ich ein Artefakt spiele, das sagt, immer wenn eine Kreatur stirbt, dann fügt der Dingus-Staff dem Beherrscher der Kreatur 2 Schaden zu. Dann ist es für jemanden, der eine Aristocrats-Opferstrategie fährt, schon sehr abturnend. Weil dann ist es für ihn überhaupt nicht mehr, also seine Rechnung geht nicht mehr auf. Weil ich krieg für jede Kreatur ein Leben, die ich opfer, und du verlierst eins, aber das heißt, in dem Fall verliere ich ja ein Leben für die Kreatur und du verlierst eins. Und das ist überhaupt nicht mehr so lustig für mich, weil ich mich genau wie du so langsam nach unten manövriere. Also das ist die eine Sache. Man kann die Aristocrat-Strategie ein bisschen den Leuten verleiden, oder man schießt halt direkt die Sec-Outlets weg. Also wenn da irgendwie, wenn jetzt ein Ashnod's Altar hat oder hier ein Viscera-Seer, der halt kostenlos Dinge opfern kann. Kostenlos Dinge opfern, immer sofort wegmachen. Das gibt einen Grund, warum die da sind. Die sind bombastisch gut und die sollten da nicht bleiben. Und die zweite Möglichkeit ist es, und das ist meine persönliche Lieblingsstrategie dagegen, dass ihr Voidron spielt. Und selbst wenn ihr kein Voidron-Deck habt, wenn ihr wisst, der Gegner hat ein Life-Gain-Deck, dann greift ihr immer wenn ihr die Möglichkeit habt mit eurem Commander, greift ihr diese Person an. Und wenn euer Commander nur 2 Schaden verursacht, ist es vollkommen egal. Er wird über den Lauf des Spiels an einen Punkt kommen, wenn ihr das regelmäßig macht und euren Commander durchbringt und er sich ein paar Mal denkt, ja gut, er hat 2 oder 3, es interessiert mich nicht. Ihr kriegt ihn an den Punkt, wo ihr ihn in die Reichweite habt, wo er plötzlich Angst kriegt vor eurem Commander und sich dann irgendwas überlegen muss. Und meistens was machen muss, Ressourcen investieren in Bereiche, in denen er überhaupt niemals investieren wollte, weil er nicht 21 Commander-Schaden überlebt. Das ist deswegen immer, wenn Leute sagen, ist Commander-Schaden überhaupt noch cool in Commander? Ja, es gibt ja auch Life-Decks, also die müssen ja irgendwie weggebombt werden.
Ja. Übrigens, wie stark Free Sec Outlets sind. Ich würde jetzt behaupten, ein Artefakt ist 2 Mana, Sacrifice a Creature, Punkt, ist eine spielbare Karte. Wenn es ein Artefakt geben würde, das 2 Mana ist, Sacrifice a Permanent, Punkt, dann würden wir über CEDH-Kombos reden. Also, ja. Es ist unglaublich mächtig, einfach Dinge vom Feld auf den Friedhof zu legen. Und deswegen sind Aristocrat-Stacks und Life-Gain-Decks auch einfach super beliebt. Denn es fühlt sich gut, dass die ganze Zeit Zeug passiert. Und es fühlt sich gut, einfach mit seinem Leben zu handhaben. Also, es macht ja irgendwie auch Spaß, weil es ist immer diese mentale Sache von, es ist aber mein Scoreboard effektiv. Mhm. Und es ist für manche Leute ist es einfach attraktiv, mit 100 Punkten zu gewinnen, in Anführungszeichen.
Ja, das ist richtig. Man kann übrigens auch ein bisschen, das geht natürlich nicht mit allen Farben, aber wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie Axis of Mortality hat oder so, also es ist ein Enchantment in Weiß für 6, du kannst zu Beginn deines Upkeeps 2 Spieler die Lebenspunkte tauschen lassen. Das ist witzig. Mhm. Man muss aber dazu sagen, das hält den Gegner auch nicht, den Life-Gain-Typen auch nicht endlos auf, weil Die anderen haben vermutlich keine Strategie, ganz viel Leben zu kriegen und alle anderen Leben verlieren zu lassen. Das heißt, du kannst es ein bisschen zurücksetzen. Im Zweifelsfall kannst du auch dafür sorgen, dass er halt mit Kampfschaden oder so rausgenommen werden kann. Mhm. Aber wenn du diese Möglichkeit nicht hast und einfach nur Leben hin und her tauscht, dann wird es dir nichts bringen, weil dann ist der Live-Gain-Spieler trotzdem die Person, die ja alle Mittel hat, um einfach wieder auf 80 hochzugehen und dich wieder um 40 runterzuballern oder was weiß ich. Also du, es ist ein bisschen, es ist schwieriger, sie mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen, weil meistens hat man nicht, also ich kenne kaum ein Deck, das nicht auf Live-Gain setzt und einfach so irgendwo zufälligen Live-Gain drin hat.
Ja. Auf der anderen Seite hast du dann natürlich sowas wie Zoran Markov, der Planeswalker für insgesamt 6 Mana, 3 beliebige, 3 schwarz, dessen -3-Fähigkeit heißt, Target Opponent's Life Total becomes 10. Und der kommt mit 4 Loyalty-Countern ins Spiel. Das heißt, den kann ich spielen und direkt den 300 Leben Live-Deck-Spielern schön eins auswischen.
Also. Ah. Eine alte Karte der Woche von mir. Und jetzt kommt nämlich der Stigma-Lasher. Oh, das ist nämlich herrlich. In Rot das geilste Ding. 2 Rot für ein 2. Elementarschamane mit Wither. Und wenn Stigma-Lasher einen Spieler Schaden zufügt, kann dieser Spieler kein Leben mehr bekommen für den Rest des Spiels. Auch wenn man selbst stirbt. Der Live-Gain-Spieler bekommt kein Leben mehr. Es ist unmöglich, für ihn Leben zu bekommen. Es ist eine Karte, die würden sie heute nie so werden, aber meine Gott, ich liebe Stigma-Lasher.
Das übrigens auch. Wenn ihr Stigma-Lasher jemals seht, ihr lest die Karte durch, macht es, schickt es sofort ins Exil, zerstört es irgendwie. Denkt euch nicht, es wird so gefährlich nicht sein. Ihr müsst nur einmal unaufmerksam sein und das Spiel ist für euch am Arsch.
Absolut. Stigma-Lasher
ist super. Ist eine sehr schöne rote Karte.
Ja.
Ja, gibt's sonst noch was zu Life-Gain zu sagen? Eigentlich nicht. Also das probateste Mittel ist im Grunde Commander-Damage. Vor Commander-Damage sind alle Spieler und alle Decks gleich. Und
lasst es vielleicht zu keinem Late Game kommen. Also ja, pressured genau. Auch wirklich die Life Totals davon. Also Passivität ist meistens was Life Game Spieler nach vorne ist. Weil manchmal ist man ja so, ja, aber ich möchte meinen Tutu zurückhalten, nicht, dass ich von den anderen Tutu angegriffen werde.
Ja.
Pressured einfach die Life Totals von den Life Game Spieler und verbindet euch auch ein bisschen in der Gruppe dagegen.
Genau.
Weil die kriegen es eh zurück.
Also von meiner Erfahrung mit Life-Gain-Decks ist einfach, die eskalieren so viel schneller als irgendwie, ich habe das Gefühl, alle anderen Decks. Das ist irgendwie, du bist Runde 4 und der bist bereits auf 80 Leben und du bist so, okay, wenn wir jetzt nicht mehr mit Commander-Damage dagegenhalten können, ist eh vorbei.
Ja, und schaut auch, was das Life-Gain-Deck macht. Es gibt manche Life-Gain-Decks, die wollen wirklich nur sehr hoch sein und euch so langsam runterziehen. Es gibt welche, die benutzen ihr Leben, um damit zu bezahlen. Dagegen ist dann Freddys Tipp von gerade noch mal wertvoller. Weil müssen aggressiv Leben dazu kriegen, damit sie ihren Plan verfolgen können. Und wenn sie das nicht schaffen, dann ist einfach ein riesengroßer Stock in ihren Speichen.
Ja.
Und nichts ist schlimmer, als nur noch 4 Leben zu haben und irgendwas Cooles auf der Hand, was 4 Leben kostet.
Ja, genau. Jetzt kommen wir aber noch zu was Kleinem, weil die ersten 2 Themen sind tatsächlich auch sehr nah, wie Life Gain und Aristocrats, denn es handelt sich um 2. bei Treasures mittlerweile. Mhm. Dafür, dass das eine relativ neue Mechanik ist, ziemlich krass, dass es mittlerweile den 2. Platz belegt. Treasures sind kleine Artefakte, die man cracken kann und bekommt ein Mana einer beliebigen Farbe raus. Und deswegen, das ist in vielen Self-Sacrifice-Themen, in Artefakt-Themen, in vielen Dingen vertreten und es gibt auch sehr viele dedizierte Treasure-Decks. Also sowas wie eine Magda ist 1 und ein Rot, 2-1. Du kannst, immer wenn ein Zwerg getappt wird, machst du einen Treasure-Token. Sie ist selbst ein Zwerg, also wenn du sie mit dir angreifst, machst du einen Treasure-Token und du kannst 5 Treasures einfach so opfern und holst einen Drachen aus dem Deck und legst ihn aufs Spielfeld. Und ich glaube, es ist so die purste Version von denen, was eigentlich Treasures machen wollen. Mana und große Dinge.
Ja, da hast du ja noch Glück, wenn du irgendwie gegen Jolene the Plunder Queen oder sowas kämpfst, wo ich sagen würde, das ist irgendwie witzig, weil das ist, ja, jeder kriegt Treasure, wenn man andere angreift und dann erzeugt man noch mehr Treasure und dann hat man eine riesige, prügelnde Banditen. Das ist ja noch einigermaßen lustig wenigstens, aber ja.
Ich meine, sobald man gegen Korvold oder Prosper spielt, dann gibt's einfach keine Gnade. Dann fangen wir an mit, also fangen wir mit Arch Enemy an. So, die Anzahl an fairen Prosper und Korvold-Decks, die ich bis jetzt gesehen habe, sind im einstelligen Bereich. Und dafür, dass ich diese Karten schon sehr, 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 sehr oft gesehen habe, ist es wirklich wenig.
Ja. Du hattest doch mal ein Prosper-Deck, oder, Marius?
Ich wollte gerade die Story erzählen. Das ist tatsächlich witzig, weil mein allererstes Deck zu dem Punkt, wo ich noch nichts über Magic the Gathering wusste, war das Prosper Precon. Das habe ich wusste so, D&D-Decks, geil, will ich haben. Prosper klingt amazing. Der ist ein Warlock, ich weiß es schon gar nicht mehr.
Auf jeden Fall
das
Artwork, glaube ich.
Genau, das Artwork hat mir gefallen, die Farben haben mir gefallen. Ich habe ja früher als Kind schon mal Magic gespielt und da war, oh, schwarz, das sind die Dunklen, die haben die schlimmsten Artworks, das war das Coolste und das wollte ich auch wieder drin haben. Und deswegen hatte ich das dann erst danach irgendwie mitbekommen, wie krass der eigentlich ist, sondern liegt bei mir noch rum. Der ist bei mir tatsächlich in der 99 in meinem Karlok-Deck, in meinem Rakdos-Karlok-Deck und ja. Macht da gute Arbeit. Aber ja, sorry, zu weit abgewinnt.
Du hast vergessen zu sagen, dass es aber nicht so ein Prosper-Deck ist. Das ist wichtig, wenn man damit spielt, muss man immer sagen, es ist aber nicht so ein Prosper-Deck. Um dann dazu überzugehen, dass es genau so ein Prosper-Deck ist.
Ich bin genau wie alle anderen. Ja. Dadurch, dass es aber ein Karlek-Deck ist, ist es wirklich nicht so ein Prosper-Deck.
Aber jetzt wollen wir genau auf Treasures eingehen. Weil ich glaube, das Problem, was wir dazu haben, ist, es sind Tokens, es sind Artefakte, es sind Non-Creatures, es hat jede Form von Synergie, die existiert.
Yep.
Und es gibt sie auf so viele Art und Weisen, dass ich glaube, in den Vorjährigen haben wir immer gesagt, greift die Engines von Token-Stacks an, greift die Engines von Counter-Decks an. Hier ist es, glaube ich, tatsächlich nicht der Fall. Und ich glaube, Treasure-Decks verleiten wirklich mehr dazu, starke Tech-Karten zu spielen. Also nicht nur das Problem an der Wurzel zu fassen, weil irgendwie wenn man ein Loch stopft, kommt das nächste woanders raus, effektiv. Weil so funktionieren halt Treasure-Decks einfach, dass du Karten spielst, auch wenn du einfach ein normales Spiel baust, sondern hey, hier ist ein Treasure, hier ist ein Treasure, hier ist ein Treasure und auf einmal hast du trotzdem 5 auf dem Feld, du castest eine Magda, die holt was und auf einmal ist es trotzdem das Spiel. Ja. Es ist es, und ich glaube, der sammelnde Bubo, der Collector-Uf, sagt einfach, die aktivierten Effekte von Artefakten können nicht aktiviert werden. Mhm. Natürlich, außer es sind Mana-Abilities. Oder?
Nee, der sagt alles.
Okay, einfach alles. Okay, er schaltet einfach alles aus.
Der ist genau wie Stony Silence, halt nur in grün.
Ja, und ich glaube, sowas ist ganz gut dafür einfach. Es hört sich jetzt komisch an, sowas zu sagen, dass, hey, spielst einen Hate-Bear-Piece, aber ist eine sehr, ein, zwei von denen in der Toolbox zu haben im Deck, ist, glaube ich, mittlerweile richtig, eben weil Treasure-Decks so prävalent sind mittlerweile und auch so resilient, was es eben so stark macht. Neues Thema, kein Evergreen und trotzdem so beliebt. Das hat schon seinen Grund.
Ja, da muss man ein bisschen schauen, würde ich auch sagen, weil da muss man ein bisschen seine Playgroup im Auge behalten. Wenn du jetzt jemanden hast, der ein sehr starkes Treasure-Deck hat, da kann man auch mal mehr Sachen reintun, wie jetzt Blind Obedience zum Beispiel oder so, die dann weißes Enchantment für 1 und ein Weiß, das kann man extorten, das ist aber nicht so wichtig, und sagt, dass Artefakte und Kreaturen deiner Gegner getappt ins Spiel kommen. Das ist schon mal sehr gut, weil dann kannst du den Treasure-Wert zumindest nicht sofort umsetzen. Dann hat Freddy ja schon gesagt, der Collector-Oof, Stony Silence, was auch noch funktioniert, aber ein bisschen gefährlicher ist, weil du kannst natürlich verhindern, dass jemand seine Treasures komplett benutzt. Das heißt, er wird nicht diesen einen explosiven Zug machen können und dich dann aus dem Leben schlagen. Du kannst natürlich auch sagen, ich nehme sowas wie aus dem neuen Murders at Carl of Manners Set, den Vengeful Tracker. Immer wenn ein Gegner ein Artefakt opfert, fügt ihm der Vengeful Tracker 2 Schaden zu. Ist lustigerweise auch ein 2-2, also ist auch wieder im Hate-Bear-Territorium. Damit kannst du verhindern, dass jemand zu weit davonzieht in den meisten Fällen, wenn natürlich jemand wirklich sehr, sehr geschickt ist und nur noch eine Sache braucht, wirst du ihn damit nicht töten, aber das musst du ja in den meisten Fällen auch nicht, weil ich sag's mal so, dass Treasure Decks gefährlich sind, erkennen eigentlich alle am Tisch, und wenn du jemandem 10, 12 Schaden mit dem Vengeful Tracker schießt, wirst du auch jemand anderen am Tisch noch finden, der mithaut.
Mhm. Ja. Alternativ natürlich einfach bestrafen die Artefakte, und dafür gibt's ja wirklich ein paar coole Sachen. Ja. Fangren Marauder ist ein 6-Mana-5-5, der immer wenn ein Artefakt im Friedhof kommt, bekommst du 5 Leben. Ja klar, irgendwann kann der Treasure-Spieler vielleicht ein Cackle with Power für 80 Mana casten, aber du hast auch im Gegenzug 80 mal 5, 400 Leben bekommen, dann macht es auch nicht mehr so viel. Meridian Revel, auch ein sehr schönes Artefakt.
Die habe ich gerade rausgesucht, die liegt hier mal vor mir auf dem Tisch.
3 Mana Enchantment. Immer wenn ein Artefakt im Friedhof von einem Gegner kommt, dann darfst du eine Karte ziehen. Du turbust dich halt dann extrem hart durch dein Deck durch. Sind jetzt natürlich schöne grüne Optionen, aber die meisten Optionen sind leider auch in grün.
Naja, es gibt noch so Sachen wie so kleinere Tricks, die sind jetzt nicht das Nonplusultra, aber sowas wie Echoing Truth zum Beispiel ist ein Instant in Blau für 1 und ein Blau und sagt, dass du ein Target Nonland Permanent und alle Permanents, die den gleichen Namen haben, auf die Hand zurückgeben kannst. Das hindert natürlich den Treasure-Spieler nicht dran, als Reaktion alle davon zu cracken, aber es hat ja einen Grund, warum er das nicht von vornherein gemacht hat. Mhm. In einem anderen Zug. Also du zwingst ihn wahrscheinlich dazu, das Mana entweder jetzt zu verwenden, wo es nicht optimal für ihn ist, oder es einfach verpuffen zu lassen. Aber ich glaube, das ist eine gute blaue Karte, weil du kannst im Zweifelsfall ja auch den gegnerischen Voltron-Commander damit einfach mal auf die Hand zurückschicken oder eben jemanden, der 25 Treasures hat, richtig ärgern. Ja. Das heißt, das Gute an Echoing Truth zum Beispiel ist, dass es kein verschwendeter Kartenslot normalerweise in einem Deck, das blau spielt.
An der Stelle ist auch wenn es jetzt wieder relativ basic ist, aber es wurde vorhin schon mal erwähnt, Vendel Blast halt einfach wieder auf Overload. Ist zwar Sorcery Speed, aber wenn man genau weiß, oh, der baut auf irgendwas hin und hat da drüben schon 30 Treasures liegen, einfach mal 30 Treasures zurücksetzen, tut auch dem weh dann.
Ja. Und na, wie heißt der Rakdos Reveler? Immer wenn ein Nick permanent geopfert wird, weil es sind ja permanent.
Yuri?
Mayhem Devil.
Ah, der, ja.
Mayhem Devil. 1 Rakdos. 3-3. Immer wenn eine permanente geopfert wird, darfst du einen Schaden schießen. Wenn der Treasure-Spieler jedes Mal, wenn er einen Treasure opfert, schießt du ihn. Oder schießt etwas von ihnen. Oder machst Schaden. Oder bist sehr böse.
Ja, das ist hart.
Mehr rausbekommen ist auf jeden Fall. Ist mächtig im Dex. Damit es ist noch mächtiger gegen sie. Mhm. Da geht halt diese Idee von klau den Wheel-Spieler seine Pieces. Ja.
Okay. Ich glaube, damit sind wir mit Treasure einigermaßen durch. Oder hat noch jemand was hinzuzufügen?
Kommen wir direkt zu den großen Verwandten der Treasures. Also den Schwestern, Tanten, Cousinen, Cousins, Artefakt-Decks. Ja.
Genau. Und das ist eine Frage, wo ihr wahrscheinlich auch, also da habt ihr mehr Erfahrung, das ist wahrscheinlich auf Platz Nummer 1, einfach weil es so unfassbar viele Sachen umfasst, oder?
Weil du es mit allem machen kannst. Das ist das
schon, oder?
Das ist die Hauptsache.
Okay. Es ist einfach ein unglaublich beliebtes Thema, und ich sag mal, was mich eben gewundert hat, ist, dass Spellslinger hier nicht aufgetaucht ist in den Top 7. Aber wenn ich jetzt so überlege, ich kenne Leute, die haben 3, 4, 5 Artefakt-Decks. Meistens, wenn die Leute Spellslinger spielen, haben sie ihr eine Spellslinger-Deck. Ich kenne Leute, die haben viele Aristocrats-Decks. Ich kenne nicht so viele Leute, die, wenn sie Aristocrats mögen, mögen nur eins. Die meisten Leute, die ein Equipment-Deck haben, haben auch ein Counter-Deck. Das glaube ich, macht diese eben besonders beliebt. Ich glaube, Wheel ist das eine, was da ein bisschen rausfällt aus der ganzen Sparte, aber auch Sinn macht, weil es irgendwie komischerweise sehr häufig in Precons unterstützt worden ist. Und
Platz 9 übrigens ist Spellslinger, habe gerade nachgeschaut.
Ah, okay. Ja, ist auch. Ist aber trotzdem dafür, dass wir so häufig darüber reden und es hat trotzdem nicht mal in den Top 5, wundert mich schon. Also in den Top 10 ist, wundert mich auch schon. Also ich hätte Spellslinger persönlich an, von der Häufigkeit, wie oft ich sehe, tatsächlich so an Platz 4 oder so gestellt. Bin ich ganz ehrlich. Ja. Aber scheint ja ein netter Fall zu sein. Und ja, ich glaube, das ist einfach der große Grund, weswegen Artifact-Decks, vor allem sie sind günstig. Vor allem sie sind unglaublich budget-friendly, Artifact-Decks.
Okay.
Ja. Ja, das ist ja, man muss dazu sagen, meistens funktioniert Artifact-Decks so, dass du dir irgendwas nimmst, am besten noch in der Command-Zone, wie Chora, Weatherlight Captain zum Beispiel, ist jetzt Izzet-Farben, 3-3, kostet 2, ein Blau, ein Rot. Und immer wenn du ein Historic Spell, das geht sogar noch über Artefakte hinaus, castest, ziehst du eine Karte. Das heißt, du hast, da wird ja jeder Mindstone und wirklich jeder Talisman und alles, was du hast, zieht dir eine Karte. Das ist schon mal, weil wenn du mal guckst, normalerweise ist ja 2 Mana bezahlen für eine Karte ziehen, ist schon unschlagbar gut. Und bei Artefakten kommt halt noch dazu, dass es sehr, sehr viele Effekte gibt, die die Kosten von den Artefakten runtersetzen. Und die sind meistens farblos. Das im Grunde ist meine Theorie auch, dass die so beliebt sind. Du kannst fast jeden Commander als Artefakt-Commander spielen. Der muss nicht mal eine Artefakt-Synergie haben, eine großartige, weil die Artefakte in jede Farbe reinpassen. Jetzt mit den ganzen Treasure-Generators und so ja noch viel mehr. Gibt's ja in allen Farben inzwischen. Und dann kannst du damit lustige Sachen machen. Und am Ende gibt es auch noch genügend Karten, die sagen, bring Artefakte aus dem Friedhof zurück. Tausch Artefakte vom Feld und dem Friedhof aus mit den Goblin-Wäldern und dem ganzen Zeug. Das ist einfach unglaublich vielseitig und du kannst es wirklich überall reinstopfen. Man sieht dann relativ oft sehr ähnliche Strategien, aber du könntest theoretisch gesehen ein Rafik of the Many Artefakt-Deck machen, wenn du willst.
Ja. Und vor allem, es ist halt auch sehr identisch. Ich find's krass, weil ich nämlich gerade jetzt auf EDH-Track mal die Farben angeschaut habe, wo tatsächlich viele Artefakt-Decks sind. Und Izzet ist gar nicht so sehr vertreten. Es ist bei weitem nicht das erste. Mono-Blau hat mehr Artefakt-Decks.
Ja, wegen der Ursa.
Ja, Esper hat mehr. 5 Farben hat mehr. Ja. Breya hat mehr
als und Colorless halt auch, ne?
Und selbst Mono Weiß hat 4500 Artefakt-Decks.
Ja.
Und Izzet hat nur 9500 im Vergleich. Und es liegt halt auch daran, dass diese Artefakt-Strategien in den einzelnen Farben anders sind. Die Mono-Weiße Artefakt-Strategie mit hol die ganze Zeit Artefakte aus dem Friedhof ist eine andere Artefakt-Strategie als die rote von reanimier riesengroße Dinge, hol die größten Artefakte, die existieren, ist unterschiedlich von den blauen seinen Combo-Monster. Also, und wie man die dann kombiniert, das macht es auch sehr schwer zu sagen, hey, was hilft gegen Artefakt-Decks, außer das Zeug, was wir eh schon genannt haben bei Treasures. Oder zu identifizieren, weil die Stärken sind was anderes. Von Weiß ist es Remove den Friedhof, von Rot ist es Remove den Friedhof, von Blau, was ist der Friedhof?
Ja.
das macht es nur mal wirklich um einiges schwerer zu identifizieren, wie man dagegen vorgehen kann.
Okay.
Aber es gibt trotzdem einen Weg. Und das ist, alles, was Artefakt-Decks am Herz haben, ist es, Value zu generieren. In irgendeiner Form. Sei es eben durch wiederholte ETBs, sei es dadurch, dass man ein starkes Control-Spiel spielt. Wichtig ist auf jeden Fall ein langes Spiel, in dem die kleinen Synergie-Pieces aufgebaut werden. Und da weiß man genau, man ist sehr lange nicht unter Beschuss. Und wenn man 3 Spieler ist, kann man die sehr schnell outvaluen. Artefakt-Decks haben ein absolut schwaches Early-Game, es sei denn, sie öffnen Solring. Das ist leider ein echter Faktor, der in Artefakt-Decks noch härter ist als in allen anderen Decks, weil die holen den auch zurück. Wie gesagt, zerstör ihre Artefakte, ein weißes Deck lacht sich ins Fäustchen über den Vandalblast. Das holt's einfach sofort zurück mit einem Teshar.
Ja.
Im Zweifelsfall wollen sie es sogar. So, danke, du opferst mir meine ganzen Artefakten. Hier ist Faith's Reward. Ich holte alle wieder zurück und bekomme alle ETBs wieder. Deswegen entweder ihr seid so schnell, dass es nicht dazukommen lässt, oder ihr spielt einfach ein viel value-basiertere Strategie als sie. Also schlagt sie in ihren eigenen Spiel, was sie vorhaben.
Wobei das, glaube ich, relativ schwierig werden kann, weil das ist natürlich keine Möglichkeit, spontan drauf zu reagieren, weil ich kann ja nicht spontan mehr Value generieren. Das heißt, ich bräuchte ein entsprechendes Deck. Das ist so wieder, da muss ich meine Playgroup halt gut kennen. Da bräuchte ich halt ein Deck, das irgendwie in meiner aktuellen Meta in der Lage ist, dass es halt zumindest mithalten kann mit dem Value oder vielleicht sogar ein bisschen höher drehen kann. Das kann man jetzt natürlich nicht einfach so im Spiel entscheiden, dass man den outvalued. Es ist so ein bisschen, ich bin da auch bei Freddy, das ist halt schwierig mit Artefakt-Decks, weil selbst wenn du sagen würdest, ich mache am Anfang deine Artefakte kaputt, dadurch, dass das meistens farbloses Mana ist und dass sie sowieso nicht so viel kosten, bist du eigentlich der Gekniffene, weil du deine ganzen Ressourcen benutzt, um irgendwelche kleinen Dinge zu zerstören. Und ja, dann ist halt mein Solring kaputt. Wenn ich ihn auch nur einmal einsetzen konnte, hat er sich meistens schon mega rentiert. Ja, das ist immer so ein bisschen das Ding. Ich bin ja auch dafür, dass man die nicht in Ruhe lässt, sondern direkt aggressiv loslegt. Weil, ja, du kannst sehr viele Signets haben, aber die verteidigen dich nicht.
Ja, aber lass mal auch kurz nochmal kurz drauf eingehen. Wenn du ein 1-1-Counter-Deck bist oder sagen wir mal, ein weiteres Artefakt-Deck oder ein Equipment-Deck, bevor du angreifst oder ich sag mal, einen Piece legst, wie eine Lazelle, die ja trotzdem davon profitiert, nimm das Mana und spiel ein weiteres Engine-Piece. Also quasi so, dass wenn das erste Mal passiert, dass du wirklich 1-1-Marken auf Zeug liest, das schon ab dem Zeitpunkt ein Problem wird. Sicher dich ab, indem du diesen exponentiellen Wachstum schützt, indem du statt sagst, hey, Branching Evolution ist mir genug. Nein, hau das nächste rein. Bis du halt selbst so explosiv sein kannst, dass du mithalten kannst. Und es können ja tatsächlich einige Decks. Hingegen Artefakt-Decks ist es tatsächlich gar nicht falsch, gierig zu sein. Also ja. Normalerweise sagen wir immer, hey, greedy play wird bestraft und sowas. Artefakt-Decks, wenn du dagegen gewinnen möchtest, ist es vielleicht die richtige Strategie, so gierig zu sein, wie es geht.
Ja, ich finde das wahnsinnig interessant, weil ich habe mir EDH-Track angeschaut, habe mich online ein bisschen eingelesen, weil ich habe selbst noch nicht gegen Artefakt-Decks gespielt, beziehungsweise selbst überhaupt eins gehabt. Deswegen konnte ich mir sehr wenig darunter vorstellen. Aber alles, was ihr gerade sagt, macht mir verdammt Interesse darauf, da mal einzubauen. Also im Endeffekt kommt es viel drauf an, höre ich raus, von wegen Artefakte sind halt colorless und für wenig Mana kann ich viele Sachen raushauen, habe viel ETB, habe irgendwie nach ein paar Runden schon massiv Value auf dem Tisch liegen und im Endeffekt kann ich mir dann aussuchen, was ich mit diesem Value anstellen muss. Also natürlich demnach, wo mein Deck gebaut ist, aber es gibt keine, so wie +1/+1-Counter, ich will mehr +1/+1-Counter. Artefakt-Decks sind da sehr viel offener, was es auch schwieriger macht, dagegen zu spielen, weil man nie genau weiß, was auf einen zukommt. Oder nicht ganz genau weiß. Interessant, ja. Okay.
Ich habe ja auch ein Artefakt-Deck mit meinen Necrons, mit Immotech the Stormlord. Und das ist ja eigentlich Removal City. es profitiert ja sogar davon, wenn Karten aus deinem Friedhof entfernt werden, weil dann machst du 2-2 Necrons. Also, das ist ja sogar auch noch was, wo es nochmal ganz anders ist, weil das ist ein super aggressives Deck tatsächlich und überrennt Leute. Also ich glaube, das Einzige, was halt wirklich gut ist, ist einfach mehr zu machen als sie. Das ist das Einzige, was es wirklich sichert, einen Win. Es ist aber auch gleichzeitig eins der schwierigsten Dinge zu machen, weil jetzt ist halt, wo wir in den eben nicht darum leben, hier ist jetzt halt lauter Theorie, die wir gesprochen haben, aber wir sind ja immer noch am Tisch mit vier Leuten. Ja. Und wenn da jemand Aggro spielt, dann kann ich halt auch nicht passiv zurücksetzen und hoffen, dass ich einfach nicht angegriffen werde oder sowas. Da muss ich ja Deals abschließen oder auch, da kann ich nicht einfach, hey, ich spiele eine Branching Evolution, ich spiele eine Doubling Season, ich bin doch kein Threat. Machen.
Ja.
Auch wenn es effektiv der richtige Weg ist, mit Artefakt-Decks klar zu kommen, wenn es jemand anders eben nicht macht. Und deswegen finde ich, ist es ja genau wichtig, viel mit den Leuten zu reden. Und wir reden ja oft mit dieser 3-gegen-1-Mentalität. Aber jeder hat ja vor zu gewinnen. Und hey, wenn das Equipment-Deck dich ausschließen kann und denkt, es hat ein gutes Matchup gegen das Artefakt-Deck, das da rumsetzt, weil es hat vielleicht Protection from Colorless oder sowas. Mhm. Das existiert ja. Dann hilft das ganze Handeln nicht. Dann geht ja die ganze Theorie irgendwo in den Wind. Und ich glaube, es ist halt vor allem wichtig, was wir jetzt eben in dieser Folge besprochen haben, damit man weiß, wie kann man die Leute gegeneinander ausspielen. Weil diese Tipps, was macht Deck stark, kannst du anderen Leuten mitteilen. Und das geht jetzt an euch hier draußen. Teilt den Leuten halt einfach mit, was die Decks stark macht. Und dann passen die ja ein bisschen auf. Aufmerksam spielen ist immer sehr stark. Zauberspielen ist immer sehr stark. Und dann, wenn ihr mit den Leuten redet, könnt ihr die ja auch noch über die geilen Sleeves von Ultimate Guard und die Cortex-Sleeves und die Katana-Sleeves sagen, hey, die sind einfach sehr geil. Nachhaltigkeit von den Bouldern, von den Return-to-Earth-Bouldern. Und ja. Und falls sie wollen, können sie auf unseren Link in der Beschreibung klicken und wir bekommen dann ein bisschen ein Kickback.
Findet ihr hier unten. Ja, wir können jetzt Tschüss sagen oder noch schnell eine Karte der Woche einbauen.
Ich würde auch nur ganz schnell darauf eingehen. Ja. Beziehungsweise ich habe eine mitgebracht, es sei denn, jemand von euch will dazwischen
kriechen. Nein, leg los. Nö.
Ich habe ihn letzte Woche schon einmal erwähnt. Und zwar Mirko, die Obsessive Theorist, für ein beliebiges Mana Blau und Schwarz, eine legendäre Kreatur, Vampire Detective, eine 1-3. Die war der Commander von einem Precon, jetzt hat im Murders of Carl of Manor. Und die besagt, sie hat Fliegend und Vigilance, was allein schon cool ist, und sagt von wegen, jedes Mal, wenn du surveilst, darfst du einen +1/+1-Counter auf Mirko drauflegen. Und dann, zum Beginn deines Endsteps, darfst du eine Kreaturenkarte aus deinem Friedhof, die weniger Power als Mirko hat, von dem Friedhof aufs Battlefield zurückbringen. Mit einem Finality-Counter dazu, muss man sagen. Finality-Counter sind relativ frisch. Wenn die Kreatur dann sterben würde, wird sie exiliert, sodass man das nicht unendlich oft machen kann. Es gibt Wege drumherum. Warum ich diese Karte so toll finde, ist nicht nur, weil sie sich um +1/+1-Counter handelt, wie wir jetzt gelernt haben, was ich liebe, sondern weil sie noch so ein paar andere Dinge macht. Weil diese Karte, die Male, die ich sie jetzt gespielt habe, ist sehr vielseitig. Weil sie zum einen, man surveilt allein mit dem Precon-Deck, alleine surveilt man verdammt häufig. Das heißt, Mirko wird groß. Mirko hat zusätzlich noch Fliegend und Vigilance. Das heißt, das kann ab bestimmten Punkt auch Commander-Damage, also Voltron-mäßig gefährlich werden. Nur so sekundär, falls einem die Graveyard-Recursion nicht reicht. Was super geil ist, ist halt einfach auch die Sachen vom Friedhof wiederzubringen. Weil in meinem Deck, was ich gerade so ein bisschen am Bauen bin, was so ein bisschen auf dem Precon basiert, aber halt auseinandernehmen, sind viele Klonkarten, viele Shapeshifter-Karten, die halt 0-0 sind und gleich von der ersten Runde quasi, die Mirko draußen ist, auch wenn er nur eine 1-3 ist, quasi aufs Spielfeld kommen können. Und da ist im Endeffekt egal, welche Power sie haben, weil sie dann als Kopien meiner Gegner oder von meinen dicken Kreaturen reinkommen können. Und es ist eine Karte, die mir wahnsinnig viel Spaß macht, und je länger ich an diesem Deck baue, desto mehr Karten finde ich, die ich unbedingt mit reinbringen will. Und ich stehe vor diesem ganz klassischen Problem. Ich habe 20 Karten, die ich unbedingt im Deck haben möchte, aber ich will keine einzige removen. Deswegen, ich finde es eine tolle Karte. Sie ist relativ simpel, aber aufgrund ihrer Einfachheit finde ich so toll, dass man sie trotzdem auf so viele verschiedene Arten und Weisen anwenden kann.
Einfach Land rausschmeißen, das ist der sicherste Tipp.
Ich spiele immer noch 20.
Immer. Kein Problem. Ja, das ist doch nur, kann ist man okay, schon mal oder? Auf 15 bis 20 Länder runtergehen.
Ja, easy.
Bitte tut mir nicht weh. ich weiß nicht, wer ihr seid. Wollen wir vielleicht was Kleines machen für diese Karte der Woche? Als Kleines. Habt ihr Lust, abzustimmen, wenn Jochen und ich noch eine Karte der Woche vorschlagen? Mm. Und welche gut ankommt? Okay. Oder habt ihr da Jochen? Willst du eine vorschlagen oder soll ich erst mal?
Ich kann noch eine vorschlagen. Ich hatte auch eine vorbereitet. Wir haben alle eine vorbereitet. Gut. Meine ist einfach. Sie hat ein cooles Artwork. Und sie ist der Titel einer Horrorfilmreihe. Wrong Turn. Blaue Instant für 2 und ein Blau. Und sagt einfach nur Target Opponent gains control of Target Creature. Das ist ein arschwitziger Zauberspruch. Da ist es halt so, hey, dein Voltron Commander gehört jetzt aber nicht mehr dir. Viel Spaß damit. Und ab dafür. Das ist ein sehr schöner Effekt. Ist auch ein starker Effekt. Man darf ihn nicht unterschätzen. Man braucht natürlich Kreaturen auf dem Board, damit es klappt. Und er hat außerdem ein fantastisches Zusammenspiel von Artwork und Flavortext, weil dieses Monster in der Bibliothek und darunter It's Bewildered Bellow was met with a stern.
Ja. Großartig.
Ja, ist aber immer eine coole Karte. Hey, dein Ursa. Der hat jetzt dann einfach mal Dave.
Das ist so eine, ich nenne solche Karten immer Storyteller-Karten, weil das sind Karten, von denen erzählst du dann ein paar Matches danach noch, ey, nach dem Match, nach der Runde wurde es entschieden. Die machen Geschichten.
Ich wollte noch eine kleine Sache, die ich in MKM, in Murder's Call of Mana, highlighten, die da rausgekommen ist, weil ich sie zum ersten Mal selbst abbekommen habe und jetzt hat, hey, ich habe eine Promo davon und werde sie definitiv in ein Deck packen. Es ist Anzraqs Rampage. 3 und 2 rot für eine Sorcery. Zerstöre alle Artefakte, die du nicht kontrollierst. Dann schick die obersten X Karten deiner Bibliothek ins Exil, wobei X gleich die Anzahl an Artefakten sind, die in den Friedhof gelegt wurden, auf diese Art und Weise. Und dann darfst du davon eine Kreaturenkarte aufs Spielfeld bringen. Es bekommt Haste und im Endstep kriegst du sie wieder auf die Hand. Ich habe es super leicht dismissed, was diese Karte macht, weil, okay, es ist halt irgendwie so einen weirden Boardwipe, möchte Vandalblast sein als Overlord. Ja. Man bekommt halt eine Kreatur raus, wie effektiv so eine Karte zieht, wie stark kann das sein. Und dann habe ich sie zum ersten Mal abbekommen. Und es sind nur 4 Artefakte zerstört worden, tatsächlich. Aber dann waren in diesen 4 Karten, wo jemand reingebracht hat, leider ein dicker, großer Hellkite. Bogarden Hellkite. Der, wenn er reinkommt, ist nochmal 5 Schaden geschossen hat. Und dann nochmal für 5 angegriffen hat. Der dann in der Hand war. Der dann rausgespielt werden konnte mit Flash, um nochmal 5 Schaden aufzuteilen. Und dann, ab dem Zeitpunkt, war ich so, okay, weißt du was?
Ist gekauft.
Ist geil. Also, dafür, dass, du musst ja nur 4 Karten erwischen. Es ist ja egal, wenn in den 4 obersten Karten ein großes Viech drin ist. Die Upside ist so viel mehr, als ich gedacht habe. Und ich meine, Vandalblast overload ich eh meistens. Also, komm, dann lass doch wenigstens ein bisschen den Gamble spielen, ob ich noch was richtig Dickes rausbekomme aus der ganzen Sache.
Ja, ab einem gewissen, ich mag die Karte auch, ich finde die auch witzig, ab einem gewissen Punkt wird es halt, finde ich, ein bisschen gefährlich, weil du kriegst die ja nicht zurück, die ins Exil geschickten Karten. Also, spielt es mit Bedacht in ein Board, wo ihr euch nicht eure komplette Bibliothek wegexilt. Weil das ist vielleicht das Anthrax Rampage, ist nicht die richtige Karte, um jemanden mit 35 Treasures aufzuhalten.
Ich wollte gerade sagen, dann spielt man gegen Artifact und Treasure Deck. Ja. Und dann hat der andere noch ein Wheel Deck nebendran. Und dann ist so, oh, also, sind 3 vorbei.
Oder es ist genau die Karte, weil ihr dann in euren Laboratory Maniac holt.
Stimmt. Also es gibt Situationen, wo man das bestimmt so handhaben kann. Aber es ist auch ein zweischneidiges Schwert. Aber es gibt ja auch den fantastischen Magic Flavor Text. Warum sagen Leute, dass ein zweischneidiges Schwert was Schlechtes ist? Es ist ein Schwert mit 2 Schneiden.
Ja.
Ist eine coole Karte. Ich mag auch, dass es ein bisschen den Thrill hat, dass man sich vielleicht selber ins Bein schießt.
Ja. Mhm. Alles klar. Und damit haben wir es, glaube ich, für heute. Stimmt ab, welche von den Karten ihr am besten findet. Es wird im Discord, im Spiel- oder Exil-Channel auftauchen. Also ein tolles Shoutout. Im Zweifelsfall könnt ihr uns auch eure Picks für Karten der Woche und unter @edh_kompass schicken oder @melotta auf X. Gott, ich kann's immer noch nicht.
Kein Mensch weiß, was X ist.
edh_kompass. Außerdem könnt ihr uns auch finden auf X, formerly known as Twitter.
Habe ich ja gesagt, aber X und Twitter, das war es gerade so.
Ja, aber ich kann das inzwischen. Aber ich werde trotzdem immer Twitter sagen. Die Website heißt auch immer noch Twitter, also so ist es halt.
Ja, alles klar. Sehr schön. Und dann sehen wir uns.
Macht's gut.
Servus.
Ciao.
Tschüss.